Backes. Martina Backes ist unter anderem Redakteurin des IZ3Ws und der Zeitschrift des IZ3Ws. Hallo Martina.
Hallo Michael.
Bist du, warst noch nicht drauf. Ich darf nochmal Hallo sagen.
Hallo Michael. Hörerin. Einmal den Knopfdruck vergessen.
Okay. Einmal den Knopfdruck vergessen. Ja, so ist das immer beim Selbstfahrerstudio. Martina, aktueller Anlass ist, vor Weihnachten habt ihr die neue Ausgabe, die Januar-Februar-Ausgabe der IC3W rausgebracht. Schwerpunkt ist Südafrika. Ketzerische Frage gleich zum Anfang. Reiht ihr euch jetzt ein in den Reigen der sich auftürmenden im Juni in Südafrika stattfindenden Fußball-WM?
In den Reigen der Fußball-WM nicht, aber natürlich werden verdammt viele Medien sehr viel über Südafrika berichten. Und in diesem Reigen zumindest sind wir drin und wir hoffen natürlich, dass wir mit einer der Ersten sind. Also ganz einfach aus dem Anlass, weil wir wollen nicht über die südafrikanische Fußball-WM oder die WM an sich berichten, sondern so ein bisschen mehr den Blick auf das werfen, was vielleicht viele Leute jetzt erstmal von Südafrika nicht so wissen, nämlich es geht um die Lebens- und Alltagsrealitäten der Menschen, die dort leben.
Ja, also im Prinzip könnte man natürlich auch sagen, das wäre vielleicht auch angemessener gewesen, ihr hättet euch ein bisschen näher ran an die Fußball-WM gemacht, weil dann die Aufmerksamkeit natürlich der Neugier-Effekt
ja,
noch größer wäre.
Ja, das ist tatsächlich so, dass man das nicht außen vor lassen kann, weil das natürlich ein riesiges Ereignis in Südafrika ist und zwar nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern insbesondere auch ein wirtschaftliches Ereignis. Es ist die Frage, wer arbeitet wo im Vorfeld, um diese ganzen großen Gebäude, Stadien, Infrastruktur und so weiter zu errichten. Wer arbeitet dort unter welchen Bedingungen? Wo kommt das Geld her? Das ist ein Thema, das kann man natürlich nie ganz außen vor lassen. Gerade weil, wie ja viele wissen, der Sicherheitsstatus in Südafrika immer sehr heiß diskutiert ist und man sich oft auch unsicher ist. Wie sicher ist das eigentlich, wenn ich mich jetzt außerhalb, vielleicht auch als Besucherin oder Fußballinteressierte, außerhalb dieser ja doch sehr touristischen Struktur bewege? Da gibt es große Unsicherheiten bei den Leuten und natürlich auch extrem viele Vorurteile. Beispielsweise ist ein ganz normaler Satz, oder was heißt ein Satz, aber was sehr offensichtlich ist, die Gewalt und die Unsicherheit, die es in Südafrika gibt, die trifft natürlich am wenigsten diejenigen, die das Geld in der Tasche haben, sondern am meisten eben immer noch die Leute, die heutzutage immer noch in Townships leben, diejenigen, die am unteren Ende, ja.
Das ist ein allgemeines Phänomen, dass die Armen immer das stärkste Objekt von auch Gewalt sind. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe ein bisschen blättern können, viel habe ich noch nicht gelesen aus diesem Schwerpunkt, ist ja auch noch viel Zeit bis zur WM, aber nichtsdestotrotz, dass in den letzten 15 Jahren seit Ende der Apartheid, das ist ein Artikel, glaube ich, von Reinhard Kössler, die Armut und die Divergenz zwischen Armut und Reichtum noch wesentlich größer geworden ist. In den Nachrichten hatte ich jetzt gerade etwas, dass das in den USA auch in der letzten Dekade, da wird es jetzt bewertet als verlorene Dekade, aber das Erstaunliche ist doch, dass das Ende der Apartheid nicht zu einer Verminderung der Armut und Reichtumsspannen geführt hat.
Was man vielleicht so erwartet hätte, insbesondere deswegen, weil Südafrika sich ja auch damit rühmt und das stimmt teilweise auch, eine der modernsten Verfassungen der Welt weltweit zu haben. Eine gute Verfassung ist aber erstmal was auf dem Papier steht. Für viele Leute steht es tatsächlich nur auf dem Papier, dass es Diskriminierungen nicht mehr geben soll. Es ist mit Sicherheit wichtig, dass es solche formalen Rechte gibt, aber bis hin zur Umsetzung ist das natürlich immer ein weiter Weg. Der andere Grund, also wir suchen jetzt vielleicht mal so ein bisschen nach den Gründen, warum diese Ungleichverteilung so groß ist in Südafrika und auch noch zugenommen hat. Ein weiterer Grund ist mit Sicherheit die eher neoliberale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, insbesondere unter dem letzten Präsidenten Thabo Mbeki, die dazu geführt hat, dass beispielsweise öffentliche Versorgungsdienstleistungen in Südafrika ganz massiv auch privatisiert worden sind. Dazu gehört sowas wie Strom, wie Wasser, wie Bildung. Das ist teuer geworden, extrem schwierig geworden, oftmals für Leute da ranzukommen. Das ist ein Grund. Ein weiterer Grund, der auch mit der Liberalisierung des Wirtschaftssektors zusammenhängt, ist natürlich, dass der Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt extrem groß ist. Südafrika ist ein Land, das einen industriellen Sektor hat, dann aber auch auf dem Weltmarkt mit allen anderen konkurrieren muss. Es gibt viele Unternehmen, die einfach dicht machen mussten, die arbeitsrechtliche Bestimmungen oder auch Gehälter nochmal drücken mussten, um eben konkurrenzfähig zu sein und so weiter und so fort.
Insofern sie produzieren für den Weltmarkt beziehungsweise sich nicht ihre eigenen Wirtschaftszonen schaffen.
Ja, und was jetzt dazu kommt, ich meine, die sogenannte Wirtschafts- und Finanzkrise, ich finde, man kann das nicht voneinander trennen, sagt man ja, dass das in Südafrika teilweise, wird es auch stimmen, durch den Bauboom jetzt im Vorfeld der WM so ein bisschen abgefangen worden ist, was Arbeitsplätze anbelangt. Es gibt natürlich sehr viel prekäre Arbeitsplätze im Bausektor in der Vorbereitung auf dieses sportliche Großereignis. Es ist aber Südafrika beispielsweise von der Zeitschrift The Economist eine extrem große Verwundbarkeit nachgewiesen oder vorgeworfen oder ja, Südafrika gegenüber analysiert worden, wie auch immer, was dazu geführt hat, dass auch viele Investoren vorsichtig geworden sind, zum Beispiel der Ausbau der Rohstoffe. Es gibt sehr viele Rohstoffe in Südafrika. Die ganze Bergbauindustrie, die hat 30.000 Arbeitsplätze daraufhin relativ schnell abbauen müssen. Also das kann man jetzt sagen, okay, wer wünscht sich schon einen Arbeitsplatz in den Minen, aber dennoch ist es erstmal ein Verlust an Arbeitsplätzen. Und ja, es sind alles solche Faktoren, die letztendlich mit dazu führen, dass diese Ungleichheit eher zunimmt statt abnimmt.
Jetzt haben wir ein bisschen viel über die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu Recht geredet. Es gibt natürlich aber noch andere Faktoren. Was mich verblüfft hat, ich glaube, ein Artikel eurer Praktikantin, ihr habt ja insgesamt die Absage an die Zivildienstleistenden im Editorial gemacht. Eine eurer Praktikantinnen geht in Bezug auf die HIV- und AIDS-Infektionen in Südafrika. Und dass ein unwahrscheinlich hoher Anteil der Bevölkerung, insbesondere von jungen Frauen, also mit AIDS und HIV infiziert sind.
Ja, Südafrika ist dafür bekannt, wie viele andere Länder im südlichen afrikanischen Raum überhaupt. Die Frage ist ja immer, was bleibt auch in den Köpfen derer hängen, die solche Nachrichten mal in den Zeitungen aufschnappen? Und was wir eigentlich in dem Heft machen, nicht nur in Bezug auf HIV-AIDS-Problematik, sondern auch andere soziale Probleme, das ist erstens aufzeigen, was sind es für Probleme, aber dann vor allen Dingen auch, was tun die Menschen dagegen und wie viele Aktivitäten haben sie eigentlich selber gestartet, um sozusagen ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Im Bezug auf die südafrikanische Gesundheitspolitik finde ich zum Beispiel sehr relevant, es gibt dort die Treatment Action Campaign, das ist eine langjährige Kampagne, die sich dafür eingesetzt hat, dass sogenannte Generika, also das sind wirkstoffgleiche billige Ersatzmedikamente, in Südafrika zugelassen werden, dann kostet nämlich zum Beispiel so eine antiretrovirale Behandlung $2 am Tag und nicht mehr 200 Euro. Oder im Monat. Also das ist ja was, was sich immer noch 80% der Leute, die halt nun mal infiziert sind, überhaupt nicht leisten können. Und ja, solche rechtlichen Kämpfe sind sehr langwierig, sind sehr aufreibend, brauchen sehr, sehr viel Energie und das finde ich ist immer wieder in Südafrika etwas, wo man auch von lernen kann, also wo denke ich auch andere Leute sich viel von abgucken können, diese langen Kämpfe sowohl auf rechtlichem Wege als auch in Form von sozialen Bewegungen, auch in ganz anderen Sektoren, nicht nur im Gesundheitssektor, die sind sehr bezeichnend für Südafrika und die sind sehr spannend.
Du weist da zu Recht drauf hin. Jetzt stellt sich natürlich die andere Frage. Ich weiß nicht, ich habe nur diese beiden Artikel, wie gesagt, kurz überfliegen bzw. anlesen können. Nun stellt sich natürlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen einerseits der Regierung des ANC, die ja nun seit 15 Jahren an der Regierung ist. Du hast schon eben angeführt, das Beispiel neoliberale Wirtschaftspolitik und das Verhältnis.
Nicht alleine übrigens der ANC, sondern zusammen mit dem größten Gewerkschaftsverbund, den es dort gibt und dem Kommunistischen Parteienverbund.
Ja. Das ist die eine Seite. Wie verhält sich das zu diesen sozialen Bewegungen, die du gerade angesprochen hast? Vereinnahmung, Abwürgung oder wie ist das Verhältnis? Habt ihr da spezielle Aspekte nochmal oder immer facettenweise aufgehört?
Ja, du hast eben gesagt, die Ungleichverteilung in dem Land hat, Reinhard Kössler richtig festgestellt, hat zugenommen. Ich denke, das Verhältnis von sozialen Bewegungen und der offiziellen etablierten Politik ist sehr, sehr weit auseinandergegangen. Das ist ja letztendlich auch ein Grund, warum ein jetzt Präsident mit sehr populistischen Sprüchen dann doch wieder gewählt wurde, obwohl er sehr, sehr zweifelhafte politische Vorhaben an den Tag legt. Das Verhältnis ist nicht besonders gut, aber im Bereich der Gewerkschaften zumindest scheint es so zu sein, dass sich der Gewerkschaftsverbund, der ja mit in der Regierung sitzt, doch auch teilweise zumindest wieder den sozialen Bewegungen hin öffnet. Also das ist jetzt ein anderes Problem, was auch wieder indirekt mit dem Fußball zu tun hat. Es gibt sehr, sehr viele Leute in Südafrika, die keine formellen Arbeitsplätze haben, sondern vom informellen Sektor leben. Sehr viele Straßenhändlerinnen, die im Vorfeld der WM jetzt auch mit massiven Vertreibungen ihrer Stände in den Straßen rechnen mussten. Und dadurch hat sich eine Diskussion entwickelt, inwieweit Gewerkschaften auch für die Leute, die im informellen Sektor arbeiten, zuständig sein sollen oder wollen oder wo man sich dort wieder annähern kann, weil da hat es eine sehr große Spaltung gegeben. Wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird, bleibt natürlich abzuwarten.
Eine andere Frage war natürlich die Frage der Politik des Umgangs mit Migration nach Südafrika hinein. Da kamen ja beunruhigende Meldungen, ich glaube, in den letzten 2 Jahren. Und das ist ja das, was dann, du hast es vorhin angesprochen, in den Hinterköpfen bleibt. Wie ist habt ihr da was dazu in dem Schwerpunkt?
Wir hatten dazu mal einen Beitrag vor einiger Zeit. Jetzt in dem Schwerpunkt ist dazu nichts direkt drin, aber es ist auf alle Fälle ein sehr spannender Bereich, weil Südafrika eines der Länder aus dem südafrikanischen Raum ist mit einer extrem repressiven Asylpolitik. Mhm. Es gibt dort Riesenabschiebehefte und so weiter. Es werden täglich Leute nach Simbabwe, nach Mosambik und so weiter zurückgeschickt. Das ist ohnehin eine lange Geschichte, weil ja schon sehr früh auch viele Minenarbeiter aus den angrenzenden Ländern kamen. Man hat gehört von sogenannten xenophoben Übergriffen im Bereich auch Straßenhandel, im Bereich der täglichen Versorgungsdienstleistungen, wo sehr viele Leute auch aus Somalia, aus Kenia, aus dem Kongo und so weiter einfach Shops haben und mit Repressionen von allen möglichen Seiten rechnen müssen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir werden mit Sicherheit dieses Jahr auch noch mehr dazu schreiben.
Martina, jetzt vielleicht aus deiner Sicht, jetzt habe ich mal ein bisschen so meine kleinen engen Blickwinkel, was ist aus deiner Sicht noch in diesem Schwerpunkt besonders hervorzuheben?
Was ich spannend finde, weil es ja so oft heißt, Südafrika ist ein Staat, in dem sehr viel Gewalt herrscht. Was ich spannend finde, ist zum Beispiel ein Beitrag auch von der Rita Schäfer, die beschreibt, wieso die Gewalt, auch häusliche Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigungen und so weiter, durchaus eine gewisse Kontinuität zu der Gewalt aus der Apartheidszeit darstellen. Welche Männlichkeitskonzepte dort geprägt wurden und heute auch mit durch traditionelle Vorstellungen immer noch aufrechterhalten wurden. Ein weiterer, finde ich, sehr spannender Beitrag ist der über lesbische und Gay-Aktivistinnen, insofern als dass ja Südafrika auch in dem Punkt eine sehr moderne Verfassung hat. Also beispielsweise die Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren ist dort seit 2006 zugelassen. Das heißt aber nicht, dass es nicht extrem viele Diskriminierungen gegen Menschen mit anderer sexueller Orientierung gibt und auf der anderen Seite eben sehr gute Kampagnen, die versuchen, das Bild, was ja in den Köpfen herrscht, egal wie die formalen Rechte jetzt sind, doch wieder zurechtzurücken. Ja, und vielleicht noch einen weiteren Beitrag, den ich kurz erwähnen möchte, auch weil es ein bisschen aktuell ist. Es gibt zurzeit eine Klage, die da heißt Balintulo gegen Daimler. Was dahinter steckt, ist Folgendes. Es gibt die Kulumani Opferorganisation. Das ist eine Organisation, die sich für die ehemaligen Apartheidsopfer und Reparationszahlungen für sie stark macht. Es ist eine Klage, die zurzeit in den USA im Bezirksgericht New York läuft, und zwar gegen internationale Konzerne. Da ist eben Daimler dabei, IBM dabei, die Rheinmetall dabei und noch einige andere. Dort geht es um ja strukturelle Menschenrechtsverletzungen und die Komplizenschaft dieser Konzerne da drin. Die Klage, die liegt oder wird hin und her geschoben seit vielen, vielen Jahren und wird jetzt aktuell wieder neu verhandelt.
Das ist der Schwerpunkt, sonst den du mitverantwortest hast in der Gestaltung. Wie gesagt,
heißt Zwischenstopp am Kap Südafrika abseits der WM.
Da habt ihr schon in den Titel aufgenommen, das Abseits der WM. Gut, das Einzelheft ist wie gesagt für 5,30 Euro in jedem guten Buchhandel in Freiburg, aber jetzt reden wir mal, vielleicht wird das ja auch überregional noch publiziert. Wo kriegt man das denn eigentlich?
Also am einfachsten ist natürlich, man kommt mal bei uns vorbei und holt sich das Heft ab in der Kronenstraße 16,
Halle,
was man sonst natürlich gerne machen kann. Ja, bei dem Wetter, das kann ich gut verstehen. Auf der Homepage kann man es natürlich bestellen, www.iz3w.org. Was ich vielleicht ganz gerne noch erwähnen würde, wir werden für Jugendliche und Schulen einen Projekttag zum Thema Südafrika zu Lebens- und Alltagsrealitäten und sozialen Bewegungen in Südafrika anbieten. Ab Februar diesen Jahres, wenn ja Jugendleiter, Gruppen, Lehrerinnen, Lehrpersonal und so weiter da Interesse dran hat, einfach beim IZ3W melden unter der Telefonnummer 0761 74003.
Gut, und ansonsten gibt es da noch Artikel zur Ernährungskrise in Lateinamerika, Kunst und Migration etc. etc. Das sind da, haben wir schon mal öfters angesprochen gehabt. Das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit der Ausstellung Afrika im oder die dritte Welt,
im Zweiten Weltkrieg.
Okay, Martina, ich bedanke mich für deinen Besuch und wie gesagt, www.iz3w.org ist eure Webadresse.
Eine gute Vorbereitung ist es mit Sicherheit.
Okay, danke.